Gesegneten guten Abend. Ich glaube, es ist fast ein halbes Jahr her, dass wir uns letztes Mal gesehen haben. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Ich war fast nur auf Reisen. Ich war im November in Rumänien und im Dezember in Moldawien, im Januar in Kasachstan. Im Februar wieder in Rumänien und jetzt ist März vorbei, ja. Und jetzt bin ich gerade auf einer Reise von nach Heilbronn unterwegs gewesen und nach Ilvesheim. Und das hat sich gut ergeben. Ich dachte mir, das passt ideal, dass ich da noch in Neulotzheim vorbeischauen kann für zwei Tage, als wir das geplant haben. Da habe ich dem Wolfgang gesagt, ich bin sowieso schon in eurer Gegend und der kann doch nicht einfach an euch vorbeifahren. Also, ja, ich möchte gern heute was weitergeben aus dem ersten Buch Mose. Und ich dachte, ich fange heute mit 1. Mose 1 an und höre morgen mit Offenbarung 22 auf. Das Thema ist ein Thema, also das Thema ist der Gartentempel oder der Tempelgarten. Ich möchte was über Eden weitergeben, aber als Einführung zuerst einige Dinge als Einleitung. Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Also, was hier geschrieben steht, das war der erste Tag. Aber Gott hat ihn noch nicht Tag genannt. Er hat ihn erst Tag genannt, als das Licht dann auch noch da war. Er hat am gleichen Tag noch das Licht geschaffen. Und als er das Licht geschaffen hatte, hat er Licht und Finsternis geschieden. Und dann nannte Gott dieses Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Aber es war am ersten Tag, als Gott das gemacht hat. Also Himmel, das heißt den Kosmos, das All. Aber es war leer und die Erde. Und sie war leer. Also der Kosmos war leer und die Erde war leer. Es steht hier wüst und leer. Wüst bedeutet eigentlich formlos oder fehlende Ausgestaltung. Und leer bedeutet, klar, fehlender Inhalt. Die zwei Sachen. Und die ersten drei Tage sind für das Erste, um das Erste zu besorgen, dass die fehlende Ausgestaltung geändert wird, dass da was gemacht wird, gestaltet wird. Und die zweiten drei Tage sind, dass das Leer geändert wird, dass Inhalt kommt. Also das hat Gott sehr weise gemacht. Er hätte natürlich alles in einer Sekunde schaffen können, er wollte aber nicht, weil er uns wahrscheinlich etwas mitteilen wollte dadurch. Also die ersten drei Tage sind Trennungen. Zum Beispiel wird da getrennt wird Licht und Finsternis getrennt da am ersten Tag. Das heißt, Gott trennte das Licht von der Finsternis und der Kosmos war da. Also und da leuchtete jetzt das Licht hinein. Licht und Finsternis wurden getrennt, also ein Teil war Schatten, war dunkel und ein Teil war hell. Und das war das erste, was einmal gestaltet wurde. Am zweiten Tag entstand was Neues, also in der Gestaltung, in der Ausgestaltung entstand was Neues, wiederum durch eine Trennung. Da sagte Gott, es werde eine Ausdehnung oder eine, man kann auch übersetzen, eine Weite, etwas, was weit ist, was wir würden sagen, eine Atmosphäre, inmitten der Wasser, und sie sei eine Trennung zwischen den Wassern und den Wassern. Und Gott machte die Weite oder die Atmosphäre, die Ausdehnung, und trennte die Wasser unterhalb der Ausdehnung und von den Wassern oberhalb der Ausdehnung. Also hat einen Teil des Wassers gehoben und ein Teil des Wassers blieb und dazwischen war dann ein Atmosphärenhimmel, den nannte Gott Himmel. Also jetzt haben wir zwei Sachen, die schon Himmel heißen. Am Anfang hat Gott die Himmel und die Erde geschaffen, also den All, das Weltall, den Weltallhimmel, und hier den Ausdehnungshimmel, das ist also der Atmosphärenhimmel. Zwei Himmel haben wir jetzt schon. Und wir wissen ja alle, dass Gott auch noch im Himmel wohnt, also das ist noch ein ungeschaffener Himmel, da haben wir mindestens schon einen dritten Himmel jetzt insgesamt. Das war der zweite Tag, und am dritten Tag wird wieder getrennt, aber am dritten Tag ist was Besonderes. Am dritten Tag spricht Gott nämlich zweimal. Ersten Tag hat er einmal gesprochen, zweiten Tag einmal gesprochen, am dritten Tag hat er zweimal gesprochen. Da trennte, also sagte Gott, sollen sich sammeln die Wasser unterhalb der Himmel zu einem Ort hin, und es werde sichtbar das Trockene, und so war es. Und er nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Also er trennt jetzt das Trockene von dem Feuchten, das Trockene von dem Wasser. Also Land und Meer entsteht. Jetzt haben wir also drei Lebensräume. Das eine war der Himmelsraum, das Kosmos, würden wir sagen, das All. Und das andere war der Atmosphärenraum, dieser Luftraum, und das Meer unten und der Luftraum oben. Und über dem Luftraum war noch ein Wassergürtel oder Dampfgürtel oder was immer. Und dann das dritte ist der Landraum, ist das Neue. Also entsteht wieder ein neuer Lebensraum, wieder durch Trennung voneinander, also Scheidung. Und das Besondere am dritten Tag, das ist das Interessante hier, er spricht ein zweites Mal in Vers 11, die Erde lasse Gras hervorsprossen. Also jetzt überzieht sich ein grüner Teppich über das ganze Land. Grünes Gewächs, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die Frucht tragen und so weiter. Und die Erde brachte Gras hervor, grünes Gewächs, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und dann kommt der vierte Tag, und jetzt werden nicht mehr Lebensräume geschaffen. Jetzt werden die Lebensräume, die drei, die da entstanden sind, die werden jetzt gefüllt. Wir erinnern uns, zuerst war der Himmelsraum da, dieses All, jetzt wird das All gefüllt. Also das vom ersten Tag wird am vierten Tag gefüllt. Gott sagte, es sollen Lichtträger werden an der Weite, an der Ausdehnung der Himmel. Den Tag zu scheiden von der Nacht, und sie sollen zu Zeichen sein für die Zeiten, Tage und Jahre und so weiter. Jetzt wird also es werden jetzt die Sterne, die Sonne und Mond werden geschaffen, um zu herrschen über den Tag, die Lichter, Sonne und Mond, Sonne über den Tag, der Mond über die Nacht und die Sterne, dass sie in der Nacht noch scheinen. An dem fünften Tag, wir erinnern uns, der zweite Tag, das war der Tag, wo der Atmosphärenhimmel, der Lufthimmel entstand und das Wasser, das Meer. Und hier, genau diese zwei Lebensbereiche werden jetzt gefüllt. Gott sagt, es sollen die Wasser wimmeln von Gewimmel, lebende Seelen oder Lebewesen und Vögel. Also in der Luft Vögel, am Wasser die Wassertiere, und Gott segnete sie und sagte, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Wasser in den Meeren, und die Vögel vermehren sich auf der Erde, sollen sich vermehren auf der Erde. Und dann kommt der sechste Tag, und am sechsten Tag ist das Besondere, dass Gott wieder zweimal spricht, oder eigentlich sogar viermal spricht, muss man sagen. Gott sagte, die Erde bringe hervor lebende Seelen, also das Land. Übrigens, das Wort Erde und Land ist das Gleiche. Also das heißt im Hebräischen Eretz, Eretz Israel, Land Israel. Und Eretz heißt hier einfach Erde, hier müssen wir Land übersetzen. Das Land bringe hervor lebende Lebewesen. Also wir erinnern uns, am dritten Tag war der Landraum das Neue. Und jetzt wird dieser Landraum gefüllt mit Lebewesen. Vieh, sich regendes Getier und wild lebendes Getier der Erde nach seiner Art. Vers 25, Gott machte das wildlebende Getier der Erde, das Vieh nach seiner Art, alles sich Regende des Erdbodens nach seiner Art. Gott sah, dass es gut war. Und Gott sagte, machen wir Menschen. Jetzt kommt das Nächste. Und hier, also wiederum, hier ist das Besondere, dass Gott wiederum spricht und dass er jetzt das Wort schaffen wieder verwendet. Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel der Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles sich Regende, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn, als einen männlichen und eine weibliche schuf er sie. Was interessant ist hier, alles zielt, im ganzen Schöpfungsbericht zielt alles auf die Erschaffung des Menschen hin. Und hier wird dreimal das Wort schaffen verwendet. Das Wort schaffen wurde bisher nur in Vers 1 verwendet. Im Anfang schuf Gott den Kosmos und die Erde. Und in Vers 21 die Wassertiere hier. Das heißt, gerade da, zuerst Materie, das war was Neues. Materie wird geschaffen. Dann etwas, eine etwas höherer Stufe. Leben, tierisches Leben. Da verwendet er das Wort schaffen. Und bei Menschen, da verwendet er das Wort schaffen. Und da gerade dreimal. Und da sagt er viermal nach dem Bilde Gottes, nach unserem Gleichnis. Also man merkt, wie alles auf diesen Menschen hingeht. Und jetzt verstehen wir auch, warum am dritten Tag Gott zweimal gesprochen hat. Denn jetzt sagt er zu den Menschen, Vers 28, Gott segnete sie und Gott sagte zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische des Meeres und über das Gevögel der Himmel und über alles wildlebende Getier, das sich auf der Erde regt. Und Gott sagte, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist. Das, was am dritten Tage erschaffen wurde, jetzt kommt er darauf zurück, das ist zum Essen gegeben. Und jeden Baum, an dem Baumfrucht ist, die Samen trägt, es soll euch zur Speise sein. Und auch den Tieren soll das zur Speise sein. Also Gott hat sich sehr geplant vorgegangen und das Ziel war der Mensch. Und was das Besondere ist, viermal wird das hier gesagt, in seinem Bilde, in seinem Gleichnis, Vers 26, Bild und Gleichnis. Vers 27, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Es wird betont, dass der Mensch was Besonderes ist. Er ist im Bild Gottes geschaffen. Die Affen nicht. Die haben zwar auch eine Nase in der Mitte und zwei Augen und einen Mund und so weiter, aber es kann sich nicht um die äußere Gestalt handeln. Denn da hätte er gesagt, die Tiere sind auch nach dem Bild, irgendwie nach dem Bild Gottes geschaffen. Sind sie aber nicht. Aber der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie inwiefern ist er nach dem Bilde Gottes geschaffen. Nun, wir haben in vielerlei Hinsicht tragen wir das Bild Gottes an uns. Das ist einerseits, also wir sind ja alle, das Wichtigste ist, wir sind Personen. Wir könnten auch sagen, wir sind Geister. Also hier sitzen lauter Geister. Die haben zwar einen Körper rundherum um sich und der Körper gehört auch dazu, zu diesem Wesen, ist ganz wichtig, aber das wirklich Entscheidende ist der innere Mensch, das ist der Geist des Menschen. Und das ist eine Person, ein Personenwesen, das ist fähig zu denken, und zwar analytisch zu denken, konstruktiv zu denken, kreativ, künstlerisch zu denken, wahrnehmend, jedenfalls ein ganz kompliziertes Denken und auch ein zu empfinden. Der Mensch hat ganz besondere Fähigkeiten, etwas zu empfinden und auch das Empfinden auszudrücken, das die Tiere nicht haben. Die Tiere können auch primitiv empfinden, aber der Mensch, zum Beispiel wenn der Wolfgang mir sagt, dass er jetzt irgendwo war und er hat gepredigt und es war so schön und er hat einen Segen erlebt und dann freue ich mich über das, was er redet. Das können Tiere nicht. Die sich hineinversetzen und sich mitfreuen oder mitweinen. Jemand erzählt, dass er eine traurige Sache erlebt hat und ich bin traurig mit ihm mit. Da empfinde ich mit. Das können Tiere gar nicht. Wir haben ein ganz kompliziertes Empfindungsinstrument in uns. Und wir haben, das Dritte ist, wir haben eine Entscheidungsfähigkeit, wir haben eine Fähigkeit, uns zu entscheiden zu müssen. Jeder hat sich heute entschieden aufzustehen, sonst würdet ihr noch im Bett liegen. Und das war, aber jeder war in die Notwendigkeit gestellt, sich zu entscheiden zwischen zwei Möglichkeiten. Liegen bleiben oder aufstehen. Gab keine dritte Möglichkeit. Du musstest entscheiden. Stehe ich jetzt auf oder bleibe ich liegen? Gezwungen. Und dann kam das Nächste. Trinke ich dann Kaffee jetzt oder trinke ich ihn nicht? Man muss sich entscheiden. Das ist kein Problem für uns. Aber ich sage nur, das zeigt, dass wir Menschen sind Wesen, die eine Entscheidungsnotwendigkeit haben. Und ich muss mich auch entscheiden, bin ich jetzt freundlich oder nicht? Werde ich jetzt sündigen oder nicht? Ist auch eine Entscheidungsnotwendigkeit. Das will nur zeigen, wie komplex der Mensch ist. Das war aber jetzt nur die personale Ebenbildlichkeit mit Gott. Gott braucht sich nicht entscheiden zu sündigen. Das ist der Unterschied zwischen uns und Gott. Aber ansonsten sind wir da in der Art, wie Gott geschaffen. Und das Zweite ist, wir haben nicht nur eine personale Ebenbildlichkeit, wir haben auch eine charakterliche, moralische Ebenbildlichkeit mit Gott. Moralisch, das heißt, wir Menschen können lieben oder nicht lieben. Wir Menschen können zwischen moralisch gut und böse wählen. Und mit dieser Fähigkeit ist Adam erschaffen worden. Und genau deshalb gab es im Garten Eden den Baum, weil er diese Fähigkeit, er musste das jetzt ausüben. Er musste ausüben, werde ich gehorchen oder werde ich nicht gehorchen. Er musste die Erfahrung machen, was es heißt, was das Gute ist und was das Böse ist. Oder er hätte auf Gott gehorcht und hätte einfach von Gott erklärt bekommen, was böse ist, ohne dass er das Böse tut. Das wäre ja auch möglich, oder? Das machen wir auch, dass wir unsere Kinder warnen vor etwas und sagen, das darfst du nie tun. Ich sage zu meinem Sohn, Rauschgift darfst du nie nehmen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Da wird man süchtig. Und jetzt kann er, wenn er vertraut, und er kann sich entscheiden, okay, ich möchte nicht die Erfahrung machen von Rauschgift. Aber er lernt dann, dass es da was gibt, was gefährlich ist. Er lernt es, ohne dass er selber die Erfahrung macht. Oder man macht die Erfahrung, das ist das schlechte Lernen, also dass man die Erfahrung des Bösen macht. Ja, diesen Weg, das wissen wir alle, diesen Weg ist Adam gegangen. Jedenfalls, wir sehen hier, der Mensch ist also ein personales, in der personalen Beschaffenheit ist er ein Ebenbild Gottes, in dem Charakter, moralischen ist er ein Ebenbild Gottes. Und das Dritte ist, in dem Sozialen ist ein Ebenbild Gottes. Gott ist ein Sozialwesen, das heißt ein Gesellschaftswesen. Und jeder Mensch ist auch ein Gesellschaftswesen. Der Mensch kann nicht absolut isoliert überleben. Er kann nicht. Der Mensch ist ein Sprachwesen, Gott hat ihm das Sprechen gegeben und dazu braucht es ein Gegenüber. Gott hat die gleiche Sprache gesprochen wie Adam, oder Adam hat die gleiche Sprache gesprochen wie Gott, konnte sofort mit Gott sprechen. Wir, unsere Kinder, die schauen der Mutter in die Augen, dem Vater in die Augen und lernen dann zu sprechen. Das ist eine gewaltige Schönheit in diesem Bild Gottes. Also Sozialwesen, Gesellschaftswesen. Gott selber ist in sich drei und eins gleichzeitig. Das können wir nicht verstehen, aber er ist in sich mehrere. Er kann sagen, wir machen Menschen, lasst uns machen, Menschen machen. Kann er zu sich selber sprechen. Das ist jetzt nur so ein bisschen einleitend gewesen. Es zeigt uns, wie kompliziert der Mensch ist, wie komplex, aber gleichzeitig auch wie wunderbar. Und wir müssen uns die Gedanken machen, wir sollen uns diese Gedanken machen, wozu hat Gott uns erschaffen? Gott hat die ganze Welt fertig gemacht und er hat jetzt alle Tiere gemacht, alle Pflanzen, alles ist fertig. Und zum Schluss, das Letzte, er sagte, ich mache jetzt ein Bild von mir selbst, im Bilde Gottes. Ich mache jetzt ein Bild von mir selbst und stelle dieses Bild von mir auf meine Schöpfung drauf. Also das ist wirklich die Krone der Schöpfung. Gott selber macht sich, er macht sich und stellt sich da rein. Aber er, also ein Stück von sich selber. Es ist aber nicht Gott selber, sondern es ist ein Bild. Es ist nicht, er sagt nicht, ich dupliziere mich jetzt, ja. Nein, sondern er macht ein Bild von sich. Und dieses Bild ist der Adam gewesen und die Eva. Als einen männlichen und als eine weibliche schuf er sie. Und das war so, warum hat er das gemacht? Um zu zeigen, dass er der Herr ist, um der ganzen Schöpfung zu zeigen, dass er Gott ist. Stellt er den Adam hin, Adam ist das Bild von Gott und alle sollten an Adam sehen, wie Gott ist. Das war wie bei den römischen Kaisern oder überhaupt bei den Kaisern in der Antike. Die haben überall ein Bild aufstellen lassen von sich, um zu zeigen, wer hier der Chef im Lande ist. Und auf diese Weise wird jetzt Gott dargestellt. Die Gegenwart Gottes, also Gott nimmt den Adam und bringt damit die Gegenwart Gottes in seine Schöpfung. Ein Bild von sich bringt die Gegenwart von ihm. Das war ja nicht nur ein Bild, ein totes Bild, es war ein lebendiges Bild. Wenn der Adam gesprochen hat und dann bringt er die Tiere, Adam spricht zu den Tieren und sagt ihnen Namen. Also er nannte Namen, er tut etwas, was Gott tut. Gott nannte den Himmel, Gott nannte das Licht Tag, also Gott benennt etwas. Gott gibt dem, was er geschaffen hat, einen Namen. Und jetzt gibt Adam den Tieren einen Namen. Damit zeigt er, dass er der Herr ist der Schöpfung. Adam ist der Herr der Schöpfung über die Tiere. Er ist der Herr über alles andere. Gott setzt ihn als den König der Erde da hinein. Machen wir Menschen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis, Vers 26, und sie sollen herrschen. Das Erste, was Gott über den Menschen sagt, ist, sie sollen herrschen, Adam und Eva. Sie sollen herrschen über die Fische, über die Vögel, über die Haustiere, das Vieh, also das Zuchttier und die wilden Tiere, alles, was sich regt. Der Mensch soll herrschen. Das ist das Erste. Und das Zweite, Vers 28, Gott segnete sie. Gottes Segen ist, was ist das? Wenn Gott segnet, dann heißt er spricht was Gutes zu. Das griechische Wort und auch in vielen Sprachen heißt das Wort was Gutes zusprechen, im Lateinischen auch. Was Gutes zusagen. Aber es bedeutet, das Gute ist in dem Sinn das, was das Leben fördert. Also Gott hat den Menschen geschaffen als eigenes Wesen, das Leben hat. Und jetzt segnet er diesen Menschen. Das heißt, er spricht ihm etwas zu, was das Leben fördert. Er will, dass es ihm gut geht. Er will, dass das Leben, das er geschaffen hat, gedeiht. Und er will jetzt, dass da Frucht entsteht. Gott segnete sie, sagte zu ihnen, seid fruchtbar. Und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Jetzt kommt er wieder drauf zurück. Also Segen, Vermehrung, so viel vermehren, dass die Erde ganz voll ist davon. Warum will er das? Ja, er ist ja das Bild Gottes und die Erde ist groß. Dort in Eden, das war ein kleiner Garten. Und dann wissen ja nur die Tiere von Eden, wer der Chef ist, wer das Bild Gottes ist. Das Bild Gottes muss sich vermehren. Das Bild Gottes muss die ganze Erde füllen. Also überall soll man Gott sehen. Gottes Gegenwart soll in die ganze Welt getragen werden, dadurch, dass er sich mehrt. Das Bild Gottes wird also jetzt vermehrt, soll ganz stark vermehrt werden, so stark, dass die Erde gefüllt wird. Und jetzt denken wir dran, in Kapitel 2 lesen wir von Eden, vom Garten. Da stellte Gott Adam und Eva in den Garten. Und was sollen sie da tun? Es heißt hier in Kapitel 2, ich überspringe jetzt ein bisschen etwas. Es heißt hier in Kapitel 2, Vers 7, Gott bildete den Menschen, Staub vom Erdboden, hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Also hier sieht man einen ganz besonderen Kontakt zwischen Gott und Mensch. Das hat er bei den Tieren nicht gemacht. Also da hat er einen direkten Mund-zu-Mund-Kontakt. Bläste ihn den Atem ein Und der Mensch wurde zu einer lebenden Seele oder zu einem Lebewesen, kann man auch übersetzen. Und Jahwe Gott, pflanzte einen Garten in Eden. Eden, jetzt kommt dieses Wort vor, das erste Mal in der Bibel, Eden. Ein Garten in Eden. Eden heißt Wonne, Freude. Also eine Lieblichkeit eigentlich. Also das war etwas Liebliches. Und dieser Garten, den hat Gott gemacht, Gott gepflanzt. Es ist, als ob Gott hier ein Stück von dieser Schöpfung nimmt und diesem Stück gibt er jetzt einen ganz besonderen Schliff. Macht es ganz besonders schön. Dort soll jetzt Adam sein. Eden, gegen Osten. Osten von was wird nicht gesagt. Gegen Osten. Und er setzte den Menschen, den er gebildet hatte, dorthin. Und Gott ließ sprossen aus dem Erdboden allerlei Bäume. Also hier im Garten kommen jetzt speziell noch Bäume hervor, nach Aussehen begehrenswert, gut zur Speise, also schön zum Ansehen, schön und gut zur Speise, schmecken gut. Und den Baum des Lebens, das war noch ein besonderer Baum, in der Mitte des Gartens. Und den Baum des Erkennens von Gut und Böse. Und von Eden ging ein Strom aus, also ein Wasserstrom, um den Garten zu tränken. Hier kann Adam und Eva auch was trinken, offensichtlich. Frisches Wasser. Jetzt gab es was zum Trinken für die beiden. Also bis jetzt war nur Adam hier. Das war alles am sechsten Tag hier. Um den Garten zu tränken, und von dort aus teilte sich der Strom und wurde zu vier Hauptflüssen. Hauptflüssen, im Hebräischen steht hier zu vier Häuptern, also Hauptflüsse, das heißt, die Flüsse haben sich dann weiter wieder geteilt. Wenn das Hauptflüsse waren, dann haben sie das heißt, wir haben einen Zentralfluss, der geht in vier Hauptflüsse, und die Hauptflüsse werden Flüsse, also die teilen sich offensichtlich weiter. Der Name des einen war Pishon. Pishon heißt der Freiströmende, der reichlich Fließende. Er war der das ganze Land Chavila umfloss. Chavila war eine Sandgegend. Chavila heißt das Sandland. Also sandig, angenehm zum Gehen drauf. Wo es Gold gab. Sehr interessant. Gold. Liegt da nicht auf der Straße. Muss man ein bisschen schauen, wo es liegt. Muss man sich ausgraben. Aber es gab dort Gold. Und das Gold jenes Landes war gut. Das wird hier extra betont. Das Gold war vortrefflich, war ganz besonders wertvoll. Das ist ja, bis heute weiß man, das ist das edelste Metall. Und das Gold jenes Landes war gut. Dort war das Bedolachharz. Das Bedolachharz, das heißt griechisch Bedelion und ist ein wohlriechendes Harz. Man kann hier gewisse Räucherwerke oder was auch immer herstellen. Später hat man ja auch Räucherwerke, man hat Harz verwendet für das Räucherwerk im Tempel zum Beispiel. Der hohe Priester hat Räucherwerk zu Gott aufsteigen lassen. Also hier war so etwas ganz gut Riechendes, wo man Räucherwerk draus machen kann. Und der Schohamstein oder der Onyxstein. Der Schohamstein oder Onyxstein, man könnte auch sagen Jaspis, also auf Griechisch wäre das der Jaspis. Dieser Stein ist ein durchsichtiger, das heißt, das weiß man nicht ganz genau, aber dieser Stein kommt noch weiterhin vor in 2. Mose 25 bei der Platte, die der hohe Priester trägt auf der Brust. Onyx heißt er dort, auch in 2. Mose 28, Vers 9 und Vers 20. Und auch in Hesekiel 28, Vers 13, kommt er auch noch einmal vor, Hesekiel 28, Vers 13, du warst in Eden, dem Garten Gottes, aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke, Karneol, Topas und Jaspis und so weiter. Hier waren also dieser Stein, dieser kostbare Edelstein. Der Name des dritten Stromes war der Hiddekel, das ist der Tigris. Natürlich floss der nicht genau dort, wo heute der Tigris fließt, weil dazwischen ist ja die Sintflut gewesen. Die haben sich natürlich ein neues Bachbett gesucht. Also der Name wurde dann übertragen. Oder dieser Name des Tigris, der später entstand, ist hier von diesem Namen hier genommen. Und er war der vor Assur floss, also Assyrien, heutiges Assyrien. Also es war diese Gegend vom Vorderen Orient. Der vierte Strom war der Euphrat. Natürlich auch der Fluss, der heutige Euphrat ist nicht jetzt ideal genau der gleiche, sondern das war der heutige Euphrat, wird nach diesem Euphrat hier benannt. Ja, was soll das Ganze? Warum wird uns das berichtet? Ich habe ein Buch angelesen, ich nicht fertig lesen können, es ist eine Studie von einem Bruder, der heißt Gregory Beale, der Tempel zu allen Zeiten. Und in diesem Buch hat der Bruder beweisen wollen, oder will beweisen, dass es eine Verbindung gibt zwischen Eden, der Stiftshütte, dem Tempel, dem Herrn Jesus, der Gemeinde Jesu und dem neuen Jerusalem. Und das ist kolossal. Also wer das studieren will, der muss allerdings sich Zeit nehmen. Das ist eine Studie, die kann man nicht so zwischendurch lesen. Da muss man sich Zeit nehmen und muss alle Bibelstellen nachschlagen, denn er gibt nur die Bibelstellen an. Und es ist eine lange Studie, aber sehr interessant. Aber für uns jetzt wichtig, wir wollen jetzt ein bisschen uns da Gedanken drüber machen. Jedenfalls dieser Gedanke allein ist sehr, sehr kostbar. Und wir sollen uns da, und ich möchte gern, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen dafür. So, das war die Einleitung. Wie viel Zeit haben wir noch? Die Stunde ist um. Darf ich noch ein bisschen? Geht's noch ein bisschen? Oder machen wir Pause? Oder ich weiß nicht. Sollen wir eine Pause machen? Weiter. Also gut. Wir merken uns, Eden war der Ort der Gegenwart Gottes. Es heißt in Kapitel 3, Vers 8, Gott ging spazieren. Also Eden hat Gott so gut gefallen. Es war ja seine Schöpfung. Ich meine, Gott braucht seine Schöpfung nicht, um spazieren zu gehen. Aber es war so schön. Er hat sich so gefreut darüber, über das, was er gemacht hat, dass er drin spazieren gegangen ist. Kapitel 3, Vers 8. Heißt es, und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, also Jahwehs, Gottes, der im Garten wandelte, auf und ab ging, heißt das. Also auf und ab, Gott geht im Garten auf. Und das heißt hier bei der Kühle, beim Wind des Tages, also am Nachmittag kommt der Wind auf, das ist frisch, das ist angenehm. Und Gott hat hier offensichtlich in einer Gestalt, ich weiß nicht wie, oder keine Ahnung wie, Gott ausgesehen hat. Jedenfalls, Gott geht spazieren im Garten. Also der Garten war geprägt von Gottes Gegenwart. Und wir haben ja auch vorher schon gelesen, in Kapitel 2, als Gott den Menschen machte, hat er Sand genommen oder Staub genommen. Und dann hat er diese Bäume wachsen lassen. Und dann hat er mit Adam gesprochen. Vers 15, Kapitel 2, Vers 15, Gott Jahwe nahm den Menschen und tat ihn in den Garten Eden, also ganz, er hat ihn bei der Hand genommen, hat ihn in den Garten Eden hineingestellt, um ihn zu bedienen, heißt es bitte hier, oder man könnte ja auch einfach sagen, um ihm ein Diener zu sein. Das Wort, es steht nicht bearbeiten, nein, dienen, das ist das Wort. Genau dieses Wort wird hier verwendet. Das Wort, das für die Priester verwendet wird, wenn sie im Tempel stehen. Dieses Wort verwendet. Sie dienen Gott. Und hier dienen sie dem, dient Adam, oder er soll dem Garten dienen. Also, um ihm zu dienen und zu bewahren. Den Garten soll er bewahren. Man könnte sich fragen, wovor muss man denn in deinem herrlichen Paradies noch einen so schönen Garten bewahren? Nun, wir erfahren ja später, dass irgendwie eine Schlange reinkam. Also gibt es einen Grund, den zu bewahren, dass keine Schlangen reinkommen? Ja, offensichtlich. Da kam eine Schlange rein, und zwar eine, die unrein war, die da eigentlich nicht sein sollte. Denn sie hat, sie war böse, das heißt, sie war mit einem bösen Geist behaftet. Dieser Geist ist der Widersacher. Also, man fragt sich natürlich, woher kommt denn das Böse? Das weiß ich auch nicht, und das sagt Gott uns nicht. Das ist auch nicht interessant für uns. Wichtig ist für uns, dass dieser wunderbare Garten bebaut, bedient werden soll und bewahrt. Es ist, als ob Gott sagt, so, Adam, jetzt habe ich dem Garten den letzten Schliff gegeben, aber jetzt machst du weiter mit dem letzten Schliff. Und jetzt schaust du weiter und du schaust auch, dass es bleibt. Du schaust jetzt zu diesem Garten. Und ich bin da. Ich wohne hier. Ich gehe hier spazieren. Ich bin immer da. Es war nicht so, dass Adam da was tun musste, ohne dass er Gottes Hilfe hätte. Nein, die Hilfe Gottes war jederzeit da. Er konnte zu Gott gehen. Er hatte mit Gott gesprochen. Gott hat sich nicht versteckt vor Adam. Jedenfalls, er macht dann die Eva, jetzt sind sie zu zweit. Eva soll ihm helfen, seine Hilfe, um seinen Dienst zu tun. Jetzt hat er eine gute Gehilfin zu seiner Seite. Und er sagt dann in Vers 24, Vers 24, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch sein. Und er hat ihnen gesagt, sie sollen sich vermehren. Also offensichtlich war Gottes Gedanke schon ganz klar, Eden wird bevölkert vom Bild Gottes. Das Bild Gottes soll ganz Eden ausfüllen. Und wenn das fertig ist, was dann? Was machen wir? Jetzt ist Eden voll. Sagen wir, die haben jetzt 1000 Kinder. Jetzt ist Eden voll. Was sollen sie jetzt machen? Was hat Gott gesagt? Füllet die Erde. Logisch, was jetzt dran ist. Jetzt wird der Gartenzaun nach außen vergrößert. Es geht gar nicht anders. Eden muss vergrößert werden. Eden muss die ganze Welt einmal umfassen. Denn er hat gesagt, füll die ganze Erde mit meinem Bild. Das Ziel Gottes war, dass dieser Mensch, der so wunderschön war in seinem Charakter, in seiner Personalität und in seiner Gesellschaft, in seinem gesellschaftlichen Wesen, in seinen Beziehungen, so schön, so gut, dass dieser Mensch als Bild Gottes die gesamte Erde füllt. Überall sieht man Gott. Das muss herrlich. Dieser Gedanke muss herrlich gewesen sein für Adam und Eva. Also, Eden war ein Garten mit zwei Menschen. Jetzt sollte Eden ein Garten mit vielen Menschen werden. Wir würden sagen, eine Gartenstadt, oder? Und dann wird Eden eine so große Gartenstadt, dass sie die ganze Erde umspannt. Eine riesengroße Gartenstadt, wo aus dem Zentrum heraus Wasser fließt, aus einem Hauptstrom, der sich in vier Ströme teilt, der sich weiter teilt und weiter und weiter und weiter. Wohin fließen diese? Ja, wenn Eden ausgebaut wird, dann wird dieser Fluss mal die ganze Erde bewässern. Ja, klar. Und das Gold? Ja, das Gold. Was machen wir mit dem Gold? Das ist schön. Der Mensch, der bebaut den Garten, bedient den Garten, sieht das Gold. Ha, da haben wir jetzt was, um dem Garten einen letzten Schliff zu geben. Das können wir ausgraben, da können wir jetzt was machen mit dem Gold. Ja. Und Edelstein, ein Edelstein, ich weiß nicht, wie das ist mit den Edelsteinen, wie sie sich vermehren oder wie man die zertrümmert oder bei. Aber mit Edelsteinen kann man vieles machen, um es noch einen schöneren Schliff zu geben dem Ganzen. Eine herrliche Gartenstadt, wo Gott wohnt, wo Gott spazieren geht. Ja, was ist ein Ort, wo Gott dort ist? In der Bibel lesen wir ja später, da gibt es immer wieder Orte, wo Gott sagt, da wohnt er. Und wie nennt man das? Ein Heiligtum. Ein Heiligtum. Das war die Stiftshütte, da war in der Mitte ein Heiligtum. Und da war Gold. Alles vergoldet. Und da waren Edelsteine auf der Platte vom Hohen Priester. Ja, und Bäume? Bäume gab es keinen im Tempel, oder? Doch, Bäume gab es auch im Tempel. Im Salomo-Tempel gab es 10 Bäume. Die waren alle Gold. Mit Knäufen und Blumen und oben war Licht drauf. Das waren die goldenen Leuchter. Ich muss euch das vorlesen. Ich habe hier, ich muss schauen. Hier, 2. Mose 25, Vers 31. Du sollst einen Leuchter aus reinem Gold machen, in getriebener Arbeit, also 2. Mose 35, Vers 31, 25, Vers 31, wer mitlesen möchte. Ihr müsst nicht mitlesen, ihr könnt aber. Aus reinem Gold in getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht werden, sein Fuß und sein Schaft, seine Becher, seine Knäufe und seine Blumen sollen aus ihm sein, aus Gold, und 6 Arme sollen von seinen Seiten ausgehen, also das ist der 6-armige Leuchter, müssen wir sagen. 6 Arme sollen von seinen Seiten ausgehen, eine in der Mitte und 3 Arme des Leuchters aus seiner einen Seite und 3 Arme des Leuchters aus seiner anderen Seite, 3 Becher, mandelblütenförmig, denkt ihr auch an den Garten und an die Bäume und Gesträucher, mandelblütenförmig an einem einen Arm, Knauf und Blume, und 3 Becher, mandelblütenförmig an dem anderen Arm, Knauf und Blume, so für die 6 Arme, die von den Leuchter ausgehen und an dem Leuchter 4 Becher, also Blütenbecher sind das natürlich. 4 Becher mandelblütenförmig, seine Knäufe und seine Blumen, und zwar ein Knauf unter 2 Armen aus ihm, und wieder ein Knauf unter 2 Armen aus ihm, und wieder ein Knauf unter 2 Armen aus ihm. Für die 6 Arme, die von dem Leuchter ausgehen, ihre Knäufe und ihre Arme sollen aus ihm sein, also aus dem puren Gold des Leuchters. Der ganze Leuchter eine getriebene Arbeit aus reinem Gold und das Gleiche jetzt in 1. Könige 7, nicht das Gleiche, ähnlich in 1. Könige 7, Vers 24. Ebenfalls wird der Leuchter beschrieben. Ich lese 1. Könige 7, Vers 24. Und unterhalb seines Randes umgaben es ringsum Koloquinten. Koloquinten sind Pflanzen, oder? 10 auf die Elle. Das Meer ringsum einschließend. Da gab es sogar ein Meer in dem Tempel. Habt ihr das gewusst? Ein Meer. Das war eigentlich ein kleines Meer, es war ein Waschbecken. Aber man hat es genannt das Meer. 2 Reihen Koloquinten waren aus einem Guss mit dem Meer gegossen und es stand auf 12 Rindern, also Kühe gab es auch noch dort in diesem Garten. 3, also aus Gold natürlich oder ich weiß nicht aus was. 3 wandten sich nach Norden, 3 wandten sich nach Westen, 3 wandten sich nach Süden, 3 wandten sich nach Osten, also in alle Himmelsrichtungen. Und das Meer war auf ihnen, das ist das riesengroße Waschbecken, oben darüber und alle ihre Hinterteile waren nach innen gekehrt und seine Dicke war eine Handbreit und so weiter und so weiter. Ah ja, und noch etwas in Vers 26, wie die Arbeit eines Becherrandes wie eine Lilienblüte. Da haben wir nochmal eine Blüte, noch einmal etwas vom Garten. Merkt ihr, ganz bewusst wurden dann in der Stiftshütte und im Tempel von Gott Dinge angeordnet, die an den Garten erinnern sollen. Und der Mensch, der war ein Diener wie ein Priester. Aber er war nicht nur Diener, er war auch ein Herrscher, ein König. Der Adam sollte herrschen über alles. Und jetzt im Tempel, in der Stiftshütte, da war der Priester nicht König. Aber in einem späteren Tempel, der noch gebaut werden sollte unter Sacharia, da heißt es, da soll das Priestertum und das Königtum versöhnt sein unter einer Person, sodass der Priester dann auch König sein soll. Also Priester und König, die in dem Tempel dienen, dort wo Gott ist. Merkt ihr, hier wird eine Verbindung gezogen zwischen dem Garten Eden und dem Heiligtum von dem Tempel. Und wer das noch nicht glauben möchte, dass der Tempel ein Garten ist, da habe ich noch 3 Bibelverse. Psalm 92, Vers 13. Psalm 92, Vers 13. ja, Psalm 92, Vers 13. Der Gerechte wird sprossen wie die Palme, er wird wachsen wie die Zeder auf dem Libanon. Die, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Die Personen, die dort wohnen, sind wie Pflanzen. Sie sprossen empor. Sie sind gepflanzt im Haus Gottes. Das ist ein Garten. Oder Jesaja 60, Vers 13. Dort ist die Rede von dem endzeitlichen Tempel, von dem endzeitlichen Tempel, der dort dem Volke Israel verheißen wird als ein vollendeter Tempel, wenn dann die Vollendung kommt. In der Vollendungszeit gibt es einen vollendeten Tempel. Und das heißt es in Jesaja 60, Vers 13, die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir kommen, also zu Jerusalem, Wacholder, Platane und Zypressen miteinander, um die Städte meines Heiligtums zu schmücken. Also, die Bäume kommen nach Jerusalem, um den Tempel zu schmücken. Der Tempel, ein Garten. Und ich werde die Städte meiner Füße herrlich machen. Vers 21, auch noch im gleichen Kapitel, Jesaja 60. Und dein Volk, sie alle werden Gerechte sein, werden das Land besitzen auf ewig. Ein Spross meiner Pflanzungen, ein Werk meiner Hände zu meiner Verherrlichung. Die Gläubigen werden hier Pflanzungen auch genannt. Pflanzen. Gott pflanzt ganz einen lebendigen Garten hier aus Gläubigen, aus Menschen, die den Herrn lieben. Hier wird also etwas gezeigt von dieser Verbindung zwischen Eden und dem Tempel. Ja, und was ist mit dem Wasser? Da war doch ein Wasserstrom. Das Wasser fließt überall hin. Lesen wir Hesekiel, Kapitel 47. Hesekiel 47, Vers 1. Dort ist die Rede von einem wunderschönen Tempel. Eben diesen endzeitlichen Tempel, dem Tempel der Vollendung, der ewig stehen wird. Und dieser Tempel, der ewig stehen wird, der wird jetzt hier beschrieben, im Ganzen von Kapitel 40 bis Kapitel 48 wird sehr viel beschrieben, ein ewiger, vollkommener Gottesdienst wird dort beschrieben. Aber hier in Vers 47, in Kapitel 47 lesen wir Vers 1, und er führte mich zurück zur Tür des Hauses. Also dieses Haus ist der Tempel. Er führte mich zurück zur Tür des Tempels und siehe, Wasser flossen unter der Schwelle des Hauses hervor, nach Osten. Haben wir das nicht schon irgendwann gelesen? Osten? Der Eden lag doch im Osten. Und die Tür ist hier nach Osten. Und das Wasser fließt nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses lag nach Osten hin. Und die Wasser flossen herab von unten, von der rechten Seite des Hauses her, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durchs Nordtor und führte mich außen herum zum äußeren Tor, den Weg zum nach Osten gerichteten Tor hin. Und siehe, Wasser rieselten von der rechten Seite des Tores her. Vers 6. Und er führte mich wieder zurück an dem Ufer des Flusses. Vers 7. Und als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume, auf dieser und auf jener Seite. Und er sagte zu mir, diese Wasser fließen hinaus zum östlichen Kreis und fließen in die Ebene hinab und gelangen in das Meer. Und es werden sie in das Meer und werden in das Meer hinausgeführt, so werden die Wasser des Meeres gesund werden. Vers 9. Und es wird geschehen, dass alle lebenden Seelen, also alle Lebewesen, die da wimmeln, überall, wohin dieser Doppelfluss kommt, leben werden. Und die Fische werden sehr zahlreich sein. Denn wenn diese Wasser dorthin kommen, so werden die Wasser des Meeres gesund werden. Und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Vers 12. Und am Fluss, an seinem Ufer, auf dieser und auf jener Seite werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Bäume nicht verwelken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie reife Früchte tragen, denn seine Wasser fließen aus dem Heiligtum hervor. Merken wir, ein herrliches, ewiges Heiligtum wird hier beschrieben. Am Ende des Kapitels 48 heißt es, Gott wohnt hier. Gott wohnt in diesem Tempel. Und dort wird das ganze Land wird frisch und wird lebendig, quicklebendig und es wird alles gesund. Und da sind Bäume an den am Ufer links und rechts. Und diese, von den Früchten kann man essen. Jeden Monat immer frische Frucht, braucht man nie warten bis zum Herbst. Und Marmelade braucht man gar keine mehr einkochen. Und ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Heilung. Und das Gleiche ähnlich in Zacharia 14, Vers 8. Zacharia 14, Vers 8. Da heißt es, es wird geschehen an jenem Tage, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausgehen, die eine Hälfte zum östlichen Meer, die andere Hälfte zum hinteren Meer. Im Sommer und im Winter wird es so sein. Und Jahwe wird König sein über die ganze Erde. Füllet die ganze Erde. Jetzt ist Jahwe König über die ganze Erde. An jenem Tage wird Jahwe einer sein und sein Name einer. Noch eine Stelle. Joel Kapitel 4, Vers 18. Joel Kapitel 4, Vers 18, und da wird es ganz deutlich, dass es wieder um den Tempel geht. Zacharia 14 wird das nicht ganz deutlich, da steht nur aus Jerusalem. Woher von Jerusalem das Wasser kommt, wird in Zacharia nicht gesagt, aber in Joel wird es gesagt und in Hesekiel. Joel 4, Vers 18, da heißt es, und es wird geschehen an jenem Tage, da werden die Berge von Most triefen, also sehr fruchtbare Apfelbäume, da wird es nur Apfelsaft geben überall, und die Hügel von Milch fließen, und alle Bäche Judas werden von Wasser fließen, und eine Quelle wird aus dem Haus Jahwes hervorgehen. Haben wir es hier? Eine Quelle aus dem Tempel. Aus dem Hause Jahwes hervorgehen und das Tal Schittim bewässern. Das trockene Tal, dort bei Jerusalem gibt es viele trockene Täler, und das wird alles bewässert. Also dieser ewige, herrliche Tempel der Ewigkeit, da fließt herrliches Wasser. Und Vers 21 lesen wir dann noch. Und Jahwe wird in Zion wohnen, genau wie in Eden. Er wird wohnen. Also man könnte sagen, noch mehr als in Eden. In Eden ist er spazieren gegangen. Dort wird er wohnen. Hier sehen wir eine Verbindung zwischen dem Garten Eden und dem Tempel der Endzeit. Und dazwischen war der Tempel Salomos. Und da ist auch dieselben Verbindungen sind da. Nicht so vollkommen wie in dem endzeitlichen Tempel. Aber doch schon in einer gewissen Weise vorgeschattet. Ja, von den Edelsteinen, da brauche ich euch nicht die Bibelverse vorlesen. Die wisst ihr alle, dass der Tempel voller Edelsteine war. Und das ist nicht so entscheidend wichtig. Aber zum Schluss noch ein Gedanke. Adam sollte den Garten bewahren, behüten, bebauen, bedienen. Das ist dieses, wenn wir später lesen vom Tempel, dann lesen wir, dass der Priester, der dort im Tempel ist, der soll die Hut des Heiligtums ausüben, heißt es dort. Ich muss schauen, welche Verse. Die finde ich jetzt gerade nicht. Jedenfalls der Priester soll dienen in dem Tempel. Aber er soll gleichzeitig regieren. Gott hatte das Ziel, dass der Priester Gott darstellt im Tempel, dass der Priester das Volk Gottes lehrt, dass der Priester etwas von der Gegenwart Gottes dem Volk Gottes mitteilt. Ja, was ist passiert? In Eden war es nicht lange so schön. Wir wissen, es war der Sündenfall dazwischen gekommen. Und durch den Sündenfall wurde einiges anders. Durch den Sündenfall heißt es dann, dass Adam und Eva aus dem Garten vertrieben werden. Jetzt sind sie außerhalb von diesem Garten und sie sollen nicht mehr zurück dürfen. Sie dürfen nicht mehr zurück. Und was verhindert, dass sie zurückkommen? Cherubim. Cherubim sagen, halt! Wie war das im Tempel? Warum dürfen die Israeliten nicht alle in das Heiligtum hineingehen? Nur einer durfte einmal im Jahr und dann mit viel Weihrauch und so weiter. Was steht am Tempel auf dem Vorhang? Cherubim. Halt! Kein Schritt weiter. Die bewachen die Heiligkeit Gottes. Und auf der Bundeslade, dort wo die Tafeln des Gesetzes sind, dort sind die Cherubim und wachen über die Gesetzestafeln, dass das Gesetz Gottes heilig bleibt und heilig gehalten wird. Sie wachen über die Heiligkeit Gottes. In Eden die Cherubim und im Tempel die Cherubim, dass der Mensch nicht hinein kann. Was macht Gott jetzt? Und dann liest man in der Bibel weiter, Gott hat die Menschheit wieder vernichtet. Sintflut. Dann liest man in Kapitel 9, in Genesis, also 1. Buch Mose, Kapitel 9. Gott fängt von vorne an mit Noah. Und was sagt er dem Noah? Kapitel 9, was sagt er zu ihm? Vers 1, Gott segnete Noah. Kapitel 1 haben wir gelesen, Gott segnete Adam und Eva. Hier, Gott segnete Noah. Aber bevor Gott den Noah segnete, geschah was vorher, was bei Adam und Eva nicht geschah. Irgendwas ist anders. Aber ich muss meinen Gedanken fertig machen. Gott segnete den Noah und sagte zu ihm, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Genau gleich wie zu Adam und Eva. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Ganz gleich. Damals hätte gedacht, von Eden aus soll alles gefüllt werden. Jetzt außerhalb von Eden. Aber auch soll alles gefüllt werden. Weil der Mensch doch noch das Bild Gottes trägt. Es ist nicht alles kaputt geworden durch den Sündenfall. Es ist noch etwas vorhanden, aber in sehr, sehr beschränktem Maße. Füllt die Erde und zu Adam und Eva hat er noch gesagt, macht sie euch untertan. Und was sagt er zu Noah? Vers 2. Furcht und Schrecken vor euch sei auf allem Getier der Erde und auch vor allen Vögeln der Himmel. Ja, was heißt das? Jetzt muss der Mensch mit Gewalt die Tiere unterjochen. Furcht und Schrecken sei vor euch. Und alle Fische, in eure Hände sind sie gegeben. Alles, was sich regt, was lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Gewächs gebe ich es euch alles und so weiter. Das Fleisch darf er auch jetzt essen. Aber ansonsten ist parallel wie das Wort zu Adam und Eva. Und jetzt zurück zu meinen Gedanken. Es schaut aus, wie wenn Gott fängt von vorne an. Alles ähnlich, aber jetzt leider nicht in Eden, sondern einfach so dort im Land Ararat. Aber etwas war anders. Was geht dem voraus, dass Gott den Noah gesegnet hat? Das Gericht, aber zwischen Gericht und dem Segen. Ein Opfer. Das Erste, was Noah tut, als er von der Arche aussteigt, er bringt Gott ein Opfer. Von diesen reinen Tieren, da hat er ja 7 Stück mitgenommen. Wäre dumm gewesen, hätte nur 1 Stück mitgenommen. Dann gäbe es keine Schafe mehr. Oder sonstige Tiere. Also genug zum Opfern, genug Tiere. Von den anderen war jeweils ein Pärchen da, von denen waren 7 Pärchen da. So konnte er also genügend Tiere opfern. Und als der Herr dieses Opfer roch, Kapitel 8, Vers 20, Noah baute einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und Jahwe roch den lieblichen Geruch und Jahwe sagte in seinem Herzen, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen. Jetzt ist er Gott zufriedengestellt. Und jetzt segnet er. Aufgrund dieses Opfers kann er segnen. Und wisst ihr, was interessant ist? Noah vermehrt sich. Gott fängt neu an, aber er geht jetzt anders vor. Die Menschen vermehren sich und die Menschen werden wieder böse. Gott hat schon gewusst, sie werden wieder böse. Er zerstreut sie durch die Sprachenverwirrung. Aber was macht er dann? Kapitel 12 im 1. Buch Mose, da ruft er sich einen Mann heraus, Abraham, und sagt zu Abraham, und achten wir, was da steht. Abraham, ich werde dich zu einem großen Volk machen und werde dich segnen. Segen. Bei Noah haben wir gesehen Segen, bei Adam und Eva Segen. Und ich werde deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir werden gesegnet werden alle Völker der Erde. Das wird dann wiederholt in Kapitel 22, Vers 17. Und da kommt noch ein bisschen was hinzu. Das lese ich auch noch. Kapitel 22, Vers 17. Darum, weil du deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, werde ich dich reichlich segnen und deinen Samen überaus zahlreich machen. Woran denken wir? Adam und Eva? Seid fruchtbar und mehrt euch. Noah, mehrt euch. Füllt die Erde. Macht sie euch untertan. Hier, ich werde dich reichlich segnen, deinen Samen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels, wie der Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same wird das Tor der Feinde besitzen. Macht die Erde euch untertan. Aber jetzt gibt es Menschen, die auch Feinde sind, mittlerweile. Vorher gab es keine Menschen, die Feinde waren. Vorher hieß einfach, macht euch die Erde untertan. Die Menschen waren alle im Bild Gottes. Aber jetzt, nachdem der Mensch sich so tief versündigt hat, eine neue Gott hat neu angefangen, aber jetzt beginnt er auf andere Weise. Er holt sich ein Volk. Und dieses Volk soll die Tore der Feinde besitzen. Dieses Volk soll jetzt sich ganz ausbreiten über die ganze Erde. Und dieses Volk soll alles beherrschen. Deine Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen werden sich segnen oder werden gesegnet werden alle Völker der Erde. Durch euer Volk, durch dich, durch dieses Volk wird dann die ganze Erde gefüllt. Jetzt geht der gleiche Weg wieder, aber jetzt über das Volk Gottes. Das Ziel Gottes ist, das Bild Gottes auf dieser Welt herzustellen. Und es geht nur, nachdem es in Eden nicht funktionierte, weil der Mensch in die Sünde gefallen ist, geht es nur über ein Opfer. Und das Opfer Jesu Christi wird dadurch vorgeschattet. Und er hat ein Volk. Und dieses Volk ist das Volk des Opfers. Und aus diesem Volk heraus soll der Segen zu allen Völkern kommen, auf das durch den Segen Abrahams, auf das der Segen Abrahams zu allen Völkern komme, heißt es dann in Galaterbrief, durch das Evangelium. Das Volk Gottes soll sich auf der ganzen Erde verbreiten und soll überall hin soll das Bild Gottes dargestellt werden durch das Volk Gottes. Man könnte fast denken, klingt nach Allversöhnung, oder? Nein. Leider werden sich nicht alle segnen lassen. Das hat Gott aber eingerechnet. Es gibt auch ein Gericht. Aber sobald die gerichtet sind, die gerichtet werden, werden eliminiert aus dieser Schöpfung. Die sind draußen. Die anderen sind in der Gartenstadt. Und am Ende der Bibel, und da möchte ich morgen ein bisschen drüber was sagen, am Ende der Bibel lesen wir von der Gartenstadt. Und die anderen sind draußen. Und die sind drinnen. Aber jetzt muss ich schließen, sonst schlafen wir wirklich ein. Nicht. Gott hat ein wunderbares Ziel mit uns Menschen. Und wie das Ganze jetzt zusammenpasst mit dem Evangelium, morgen dann noch. Gut, wollen wir hier aufstehen zum Gebet, können wir Gebetsgemeinschaft machen.